Grüezi miteinander.
Ja, Grüezi wohl. Das Leben kann so schön sein. Wir sind ja die Meister der Spontanorganisation, denn aufgrund der Tatsache, dass heute erstens Kais Frau wieder zu Hause ist, zweitens ich heute Abend einen wichtigen Termin habe und bis dahin durchgehend Termine habe mit Telefoninterviews mit meiner Community und jetzt jemand ausgefallen ist, sind wir in Ratzefatze spontan reingesprungen. Wir sind so flexibel, Wahnsinn.
Also du bist flexibel. Das war schon jetzt toll, weil wann hatten wir den Termin? Ich glaube um 9. Um 9 mussten wir ins UKE zum Blut abnehmen, ob meine Frau auch zu Hause bleiben darf.
Ja.
Die ist ja quasi vorgestern gekommen. Vorgestern, war es zweite Nacht. Und die Frage ist, ob sie bleiben darf. Und darum musste man Blut abnehmen, ob die Werte sich halten. Und ja, die Werte sind gut. Die sind sogar so gut, das ist die gute Nachricht, dass die Ärzte gesagt haben, theoretisch könnte man sogar jetzt schon weitermachen. Aber die Auszeit wäre doch gut. Und das ist auch natürlich
ja
für die ganze Familie. Wir waren wirklich auch im Anschlag. Und es ist echt schön, sie es hier zu haben. Im Moment treibt sie sich nur im Erdgeschoss rum, weil sie die Treppen nicht schafft. Das haben wir einmal gemacht zusammen. Ja, einmal hat sie sich sowieso vom Krankenhaus gleich auf den Pinsel gelegt, weil sie es überschätzt hat.
Nein.
Sie wollte nur einen Bordstein hochgehen. Das kann ich. Zack, hat sie da gelegen. Naja, ich meine, 9 Wochen da quasi nur immer diesen 6-Meter-Gang zum Auslauf hast. Dann. Aber es ist alles gut. Natürlich mache ich mir jetzt echt Sorgen um die nächste Phase.
Warum? Was passiert da?
In der nächsten Phase geht es quasi, also es geht ja, glaube ich, immer um die Zerstörung des Immunsystems mit der derzeitigen Programmierung.
Mhm.
Um das ganze System neu zu programmieren, wenn es denn komplett zerstört und heruntergefahren wird, kommt ja diese Rückenmarksspende, um dann quasi ein neues Immunsystem neu aufzusetzen. So stelle ich mir das vor. Und jetzt wird quasi in der nächsten Phase, das sind minimal 3 Wochen oder 4 Wochen, ich rechne mit 4 Wochen, Minimum, wo die ganzen Schleimhäute runtergefahren werden. Also die Schleimhäute werden zerstört. Und das äußert sich bei jedem anders. Im schlimmsten Fall hängen ihr quasi die Schleimhäute in Fetzen im Mund und im Rachen und so. Und im günstigsten Falle hat sie nur ein paar offene Stellen. Im schlimmsten Fall hat sie ganz furchtbare Schmerzen. Also das mit diesen Schleimhäuten geht von da bis da. Aber das Ganze, also Schleimhäute hat man, glaube ich, auch im Darm, keine Ahnung. Aber alle Schleimhäute werden jetzt dann zerstört. Und dann gibt es wieder eine Pause. Und dann geht es wieder weiter.
Oh mein Gott.
Also das gut. Ist tatsächlich langwierig, aber nicht immer rumjammern. Jetzt ist sie erstmal zu Hause und das ist schön.
Wollte ich gerade sagen, jetzt ist ja das Wichtigste, die erste riesige, ich meine von dem Schock und von der Verzweiflung und von der neuen Umgebung und von dem ganzen Scheiß. Die ersten 9 Wochen sind rum, jetzt ist eine Erholungspause, ist ja erstmal super.
Ja, und es ist auch immer noch surreal. Als wir da vorhin zu zweit, weißt du, meine Frau mit Kopftuch und Mandel, da ist sie, die hat ja auch abgenommen, sind wir im Krankenhaus, weil der Fahrstuhl nicht kam, kommen wir neben eine Etage, gehen wir so. Und dann so wie so ein altes Hutzelopperpärchen sind wir beide da runter, dann sage ich, das ist doch alles ein Albtraum. Stell dir mal vor, das hätte uns einer vor 3 Monaten erzählt, wie wir hier jetzt die Treppe runterkacken. Mhm. Das ist unglaublich, aber es ist alles gut.
Sehr gut.
Gut, ich fühle mich ja auch wirklich aufgefangen, dank euch und der ganzen Community, dank dir, dank Esther. Also es ist alles Gute. Und wir sehen auch die Frau, die mit ihr zusammen auf dem Zimmer ist, die kommt nicht raus, weil die Werte eben nicht besser sind. Und da ist es alles noch, die hat eine zweite Form von Leukämie auch noch. Also es kann immer noch schlimmer kommen. Und wir sehen das im Moment positiv.
So, und jetzt, wie gesagt, jetzt ist erstmal Ostern. Rechtzeitig zu Ostern rausgekommen. Ein paar freie Tage, ein bisschen durchatmen.
Was übrigens auch schön ist, habe ich heute auch schon gesagt, ist auch schön, dass gerade zu Ostern
Was? Genau.
So, ist auch für Valentina.
Weil auch wieder Auferstehung und so. Ja. Ein bisschen wie christlich. Ja, ja, naja.
Oh, wow, das ist halt ja christliche. Das sind ja christliche Ambitionen hier.
Ja.
Sagen Sie mal, Boris Fliege.
Entschuldigung, bitte?
Was? Ja.
Das, nicht umsonst nennt man mich Chuck Boris oder Boris Fliege, genau. Ja, ja, dann würde ich jetzt aus interessante Geschichten aus dem Alltag etwas beitragen wollen.
Ach, da bin ich gespannt. Was hast du erlebt?
Ich habe etwas erlebt gestern. Und zwar, sag mal so, die Geschichte ist etwas älter. Die Geschichte ist so, dass ich wirklich verzweifelt bin darüber, dass, nein, andersrum. Realistisch muss ich sagen, ich kann mir Automobile in der früheren Art und Weise nicht mehr leisten. Ich habe aber noch ein Automobil an der Backe, was wirklich mich nicht nur nerven, sondern auch Geld kostet. Und ich bin inzwischen einem groß angelegten Betrugssystem der Firma Mercedes-Benz nachgekommen. Nämlich, da ist es ja so, dass das weiß man gar nicht. Die Werkstätten haben gar nichts mehr zu sagen. Sie haben auch nichts zu machen. Sie können dich auch nicht bescheißen, weil die gehen mit dem Laptop an die Tür deines Autos. Dann sagt das Laptop, bam, 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 das ist kaputt. Dann steht da unten drunter eine Summe, dann darfst du noch unterschreiben, das war's. Es gibt auch keine Diskussion mehr. Sondern das sagt alles das System. Und ich kann mir das nicht leisten. Bei Mercedes kostet inzwischen eine Inspektion 2000 Euro. Das habe ich nicht. Und ich werde auch hier nicht irgendjemand sagen, spende mir eine Mercedes-Inspektion. So, und ich habe ehrlich gesagt, für jeden Cent, den ich jetzt habe, gebe ich aus für solche Sachen wie hier das im Hintergrund zum Beispiel, um mein Studio vorzubereiten. So, und das kostet halt alles Geld. Und dafür nehme ich es auch. Und da habe ich mir überlegt, wie ist die Zukunft der Automobilität? Jetzt könnte man sich strukturell in deine Richtung begeben, könnte sagen, man fährt Lada. Den gibt es neu mit einem Jahr Garantie.
Ja, du wärst unmöglich.
Okay, und es gibt andere Automobile mit 10 Jahren Garantie. Zum Beispiel elektrische, die willst du noch nicht haben, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Und dann habe ich meinen Freund Thomas gefragt. Mein Freund Thomas ist nicht nur ein langjähriger, Wegbegleiter. Mit dem war ich zusammen damals, als ich bei Biolek war. 1986 war der mit mir in Köln zum Beispiel und wurde danach von Herrn Biolek angebaggert im Café Timp, hieß das, glaube ich, ne? Genau. Hotel Timp. Im Hotel Timp hat Biolek seine Beine gestreichelt. Also ich wollte nur sagen, der Mann hat viel erlebt, aber er ist eben Autoexperte. Und da habe ich ihn gefragt, Thomas, also was würdest du machen an meiner Stelle? Da sagt er, weißt du, was du brauchst? Du hast kein Geld oder wenig Geld. Das heißt, du musst ganz billig im Unterhalt sein und du musst was Zuverlässiges haben. Mercedes 124. Und ich habe keine Ahnung von Autos.
Aber das Thema hatten wir, ne?
Habe ich das schon erzählt, was gestern passiert ist?
Hast du jetzt, also du, dass du den Wagen holst. Das,
ja, ich wollte, das habe ich.
Dass du
genau, genau. Nein, das habe ich gemacht. Deswegen, ja. Also Thomas Rat war mir heilig. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist es also so, dass es dann tatsächlich so weit ist. Die Kreise, aus denen ich diesen Wagen bekomme, sind exotische Kreise, sage ich jetzt mal. Und dann hatten wir eine Verabredung mit diesen exotischen Kreisen, unabhängig von dem Geld, dass ich Schritt für Schritt abzahle. Aber ich muss den Wagen sofort abmelden und ummelden. Bedeutet, entweder übernehme ich das alte Nummernschild. Es war nicht HJ oder AH. Das war es nicht, aber es war nah dran sozusagen. Und hat aber eher eine türkische Bedeutung gehabt. Das heißt, dieses Nummernschild wollte ich nicht übernehmen. Wenn du das nicht willst, dann musst du die alten Nummernschilder mitnehmen und musst zum Verkehrsamt gehen und musst neue Nummernschilder haben. Dann habe ich mich angeguckt, finde ich irgendwas mit TV, habe ich gefunden, also HH TV, und habe das reserviert, kostenfrei, finde ich erstaunlich, dass das kostenfrei ging. Dann habe ich einen Termin gemacht online, dann habe ich tatsächlich es geschafft, diese alten Nummernschilder zu kriegen, was eine Odyssee der besonderen Art war. Und dann war ich jetzt bei gestern Morgen 10.45 Uhr beim Verkehrsamt. Du meldest dich an online, du kriegst ein Mail, in dem Mail ist ein QR-Code drin. Und dann steht drauf, Ihre Kennnummer ist Z1045A. So, dann sitzt du in diesem Vorraum. Ich war 5 Minuten vorher da, habe mich eingescannt, grüner Haken, Sie sind da, okay, setz mich hin. Um 10.45 Uhr, bing, ich Schalter 3, ich so Schalter 3 rein, da sitzt die Frau Schulz, wahrscheinlich inzwischen eine Zuschauerin unserer Sendung. Frau Schulz sagt, ja, guten Tag, haben Sie denn dabei? Und dann hat sie wie in der Schule alles aufgezählt, was man da. Und ich habe immer nur gesagt, hab ich? Hab ich auch? EVB-Nummer, hab ich. Hab ich. So. Dann geht sie in den Computer Und passiert Folgendes. Klick, 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 klick. Und dann guckt sie mich so von der Seite an und wird kreideweiß. Und ich sitze da und sage, alles in Ordnung, fehlt noch irgendwas? Und sie, können Sie da bitte kurz sitzen bleiben? Ich muss mal ganz kurz, ich komme gleich wieder. Und dann verschwand sie. Und ich saß da. Dann kommt sie wieder mit einem Mann, der war sehr anständig angezogen, sah aus wie Chef, war auch der Leiter der Abteilung. Dann guckten die beide auf den Bildschirm, dann guckten die beide mich an, dann guckten sie beide wieder auf den Bildschirm, dann gucken sie beide wieder mich an und ich sage, ist irgendwas? Ja, wer sind Sie? Ich sage, mein Name ist Brandt. Mhm. Und Sie wohnen in Hamburg? Ich sage, ja, selbstverständlich, mein Personalausweis haben Sie ja da liegen. Ja, klar, ja. Aha. Gibt es gegen Sie irgendetwas, liegt etwas vor? Nein, wieso, was? Nein, ich weiß, was? Sie sind hier nicht existent. Dann sagt, und dann fällt mir ein, ich sage, ja, das tut mir total leid, stimmt. Über mich gibt es keine Auskünfte, offiziell, also nur von offiziellen Stellen, nur von Polizeistellen, weil ich eine Person bin, die in den Medien unterwegs ist und sowas alles und wo es böse Menschen gibt, die einem schaden wollen. Deswegen gibt es für mich keine Auskünfte. Ach Gott im Himmel, jetzt, also wir haben schon gedacht, da wäre was Illegales. Wir haben schon, waren kurz davor, die Polizei zu rufen, hin und her. Und dann muss die Frau vom Verkehrsamt bei dem zuständigen Stelle vom Bezirksamt anrufen, muss sich dort identifizieren. Dann müssen die anrufen bei irgendeiner Stelle in, keine Ahnung, Berlin, Bonn, sonst irgendwo. Da müssen die sich identifizieren und müssen die andere auch identifizieren. Und dann bekommt man die Bestätigung, dass ich bin. Habe ich nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass das so komplex ist. Ich habe da gestanden und das Gefühl, wenn plötzlich zwei Leute dich angucken und sagen, sind Sie das? Sind Sie das? Das war schon sehr spooky. Das war ein bisschen DDR. Das war so weißt du, Grenze mit schlechtem Gewissen war das.
Ja, also Einreise nach Amerika, weißt du?
Ja, sowas. Ja, 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 ja. Ja, warum? Weshalb? Wie viel ist 47 mal 12? Aha.
Aber sag mal, du hast das beantragt.
Ich habe das beantragt, ja klar.
Das kann man also beantragen?
Oder? Ja, also bei mir war ja Folgendes, ich hatte ja diese mit Kirsten zusammen diese Late-Night-Show und dann hat ja dieser böse, neidische Mensch gedacht, er müsste mir die Polizei ins Haus schicken und zwar mit der Begründung, also er hat ja so Pizzazeug bestellt und sowas alles, das an sich ist ja Banane, weil du sagst einfach, ich habe keine Pizza bestellt und dann war es das, aber ist ein Schaden entstanden von 3.000 Euro oder so hat die Polizei, glaube ich, damals oder 2.500 Euro, aber er hat auf die Pizzabestellung draufgeschrieben, dass der Herr Brandt hier seine Frau festhält und vergewaltigt oder so. Und deswegen hatten wir hier einen Polizeieinsatz damals. Und da hat die Polizei gesagt, der Mann wird jetzt hier sofort geschützt vor den Geistesgestörten, die sowas machen. Und deswegen ermittelt die Polizei ja auch. Und die Polizei hat ja zwei Hinweise. Das dauert ja anscheinend sehr lange, das alles rauszukriegen und die Genehmigung zu kriegen. Aber das war schon eine üble Geschichte. Also meine, wenn die Polizei vor der Tür steht und will das, dann musste ich meine Frau vorführen, dass sie gesund ist. Und die wollten dann alleine mit ihr sprechen und so. Ich meine, es ist irgendwie skurril, aber dann hat die Polizei gesagt, sie machen das. Also wir tragen das für sie ein. Es gibt da wenig Leute, die das haben, aber sie kriegen das.
Ah ja, toll.
Ja.
Ja, aber so, jetzt hast du Nummernschilder für dein neues Auto und ist gut.
Ja.
Und wie lange hat dein Auto Garantie?
Mein Auto hat lebenslange Garantie. Weißt du warum? Weil mein Freund Bertram und mein Freund Reza haben gesagt, dass das Auto völlig in Ordnung ist. Ja, ich habe ja von Autos gar keine Ahnung. Null, wirklich null habe ich Ahnung. Ja, aber ja.
Darüber
es ist ein Auto,
dass du das stabilste Auto ever hast.
Von 1990, keine 250.000 Kilometer gelaufen. Und mit dem Auto, und das werde ich dann schick machen mit so einer Folie, da steht dann Bobs TV drauf und fertig. Und kostet praktisch, ist es, und das kostet im Monat, glaube ich, 30 Euro oder so.
Ja.
Plus Benzin.
Ja.
Ja. Also mein Behördenschock von gestern überlebt.
Wahnsinn. Aber das ist schon Wahnsinn. Man kommt sich komisch vor. Ja. Also ich wäre ja bei sowas gar nicht dabei, weil ich habe ja für solche Sachen tatsächlich Yvonne. Yvonne kümmert sich ja um Versicherungsfragen und schlägt sich auch rum. Gerade wieder unten, die ist auch gerade unten und hat dann wieder einen halben Herzinfarkt bekommen. Sie nennen diese Situation immer Passierschein 38a oder so. Es gibt so einen Sketch von Asterix und Obelix, wie die durch Rom laufen, von einem Büro zum anderen. und versuchen, einen Passierschein zu organisieren. Und das ist, aber da ist Yvonne, die hat echt, also die bleibt dran. Weißt du, weil es geht um Versicherungsgeld wegen Vanessa, was die Versicherung nicht zahlen will. Es geht um ein Zahngeld. Es geht um den Lader, den neuen Lader, um den alten Lader.
Gibt es da jetzt eigentlich irgendwas mit dem Lader? Also der Unfall, wird der jetzt von irgendjemand geklärt oder sagen Sie jetzt so, Pech?
Nee, das hängt immer noch im Nirvana. Das wissen wir noch nicht, wer da jetzt schuld ist. Das klären die Versicherungen, glaube ich, untereinander. Mhm. Weil die Polizei hat ja gesagt, für uns sind sie beide schuld. Sie behaupten, beides war grün. Und wir können das Gegenteil nicht beweisen. Den Rest machen die Versicherungen. Und die sind sich jetzt wohl irgendwie, keine Ahnung. Und ja, wir haben jetzt, und die Versicherung, das wusste ich auch nicht, die Versicherung setzt den Wagen in eine Börse, in eine Autobörse. Mhm. Und ermittelt aus den Angeboten, die da reinkommen, den Restwert.
Okay, interessant.
Interessant, ne? Und da hat irgendjemand.
Das heißt, wenn ich jetzt weiß, wo das ist und biete da mal 300 Euro, dann ist die Gefahr groß, dass ich 300 Euro bezahlen muss, aber es setzt den Wert ja von dem Auto massiv runter.
Ja, theoretisch, ja. Ja, das ist sowieso interessant. Aber da kennen Sie ja Yvonne schlecht, weil die haben den Wert jetzt festgelegt. Also den Restwert für den Schrott, den jetzt dann jemand kaufen würde, das liegt irgendwie bei 4.800 Euro, was ja in die Masse von dem Neuen dann reingeht. Und ich glaube, 4.800 Euro ist der Restwert des Autos.
Aber kann man mal ganz kurz festhalten, es gab eine Tuschierung, in dessen Verlauf tatsächlich das Wasser, Kühlwasser ausgelaufen ist und sowas alles und ein Scheinwerfer kaputt ist, aber und dann irgendwas verzogen ist. Aber dass dann das ganze Auto direkt, naja, ist schon erstaunlich, oder?
Aber ich kann dir sagen, der Lader ist ja, wenn du überlegst, dass der neu, was weiß ich, 19.000 Euro oder 20.000 Euro gekostet hat, vor 5 Jahren, mhm, dann hätte er jetzt neu, also ohne Schaden, hätte er einen Restwert von 16.000.
Ja, ja, klar, deswegen sage ich ja.
Das finde ich schon erstaunlich.
Ja.
Aber der Schaden, das Problem ist beim Lader, ist, der Kotflügel ist kein Kotflügel. Du kannst den Kotflügel nicht abschrauben, das ist ein Teil. Der muss ja dann mal rangeschweißt werden.
Das haben sie ja alle so. Also, ich hatte mal einen VW Käfer, ne? Delle vorne reingefahren, hast du das Ding abgenommen, vom Schrottplatz geholt, einmal neu lackiert, fertig, das war's. Das ist überhaupt keine, 60 Mark hat das gekostet, ja,
das
oder so.
Das hat der Lader eben nicht.
Das ist vorbei. Das haben die alle Autos nicht mehr. Die haben alle, das ist alles so, dass, also wenn du siehst, was Mercedes, ne, deswegen bin ich ja so grantig auf diese Firma, was Mercedes inzwischen selbstverständlich macht, also mit einer Selbstverständlichkeit kosten die Sachen, die verdienen Geld, das ist wie Junkie, es ist wie Dealer.
Ja,
sie
ja,
verkaufen dir ein Automobil, aber am Ende wollen sie hinten abkassieren. Darum geht es. Abzukassieren wie blöde. Und dann kostet es ja auch alles an Steuern und Versicherung ein Schweinegeld. Und da bist du natürlich mit so einem historischen Kennzeichen, bist du ganz fein ausgestattet mit 30 Euro im Monat. Ja. Das wird mir jetzt den Arsch retten in nächster Zeit.
Also das Schöne ist bei, ich habe ja meine Yvonne, die haben jetzt irgendwie bei dem Restwert, wie war denn das jetzt noch, haben sie... Ach so, der hat angeblich einen Vorschaden gehabt. Da musste ich echt nachdenken, wo ich dann dachte, ich habe doch gar keinen Unfall gebaut. Doch, ich bin mal rückwärts gegen einen Laternenpfahl gefahren, aber da ist wohl was bei kaputt gegangen, an der Stoßstange. Das habe ich nicht gemerkt, also dass da was kaputt war. Obwohl der Rums ziemlich heftig war, aber du hast nach außen nichts gesehen. Und der Gutachter hat aber festgestellt, da ist irgendwie ein Teil irgendwie angebrochen. Und das sollte 800 Euro kosten. Also das hat den Wert des Autos um 800 Euro gemindert. Worauf Yvonne dann gesagt hat, das ist typisch Yvonne, wie kommen die denn darauf? Ich habe das mal eingegeben, die Teile, die sind viel billiger vom Lader. Und dann hat sie bei der Versicherung angerufen, warum ziehen sie denn da 800 Euro ab? Kann ich die Stoßstange besorgen für 80 oder so? Dann haben die gesagt, um ganz ehrlich zu sagen, wir haben gar keine Bemessungsunterlagen für Lader. Deshalb haben wir den Suzuki Jeep genommen. So, und worauf dann Yvonne gesagt hat, ja, aber das geht ja nicht. Das ist ja kein Suzuki. So, jetzt wird das neu berechnet. Also so viel dazu.
Und abgesehen davon, wenn Sie es neu berechnen, unterstützen Sie die russische Wirtschaft. Obacht.
Ja, Darum wird es ja wohl auch im nächsten Jahr keinen mehr geben. Also ich bin froh, wenn der jetzt da unten steht und der Albtraum vorbei ist. Und Gott sei Dank funktioniert es so. Also, und ich finde es auch gut so, weil dann habe ich das, was ich hatte. Und nicht irgendein Risiko. Ich muss kein Risiko eingeben. Ich habe das, was ich hatte und damit hat sich's. Und alles kann seinen Gang weitergehen. Weil der Albtraum hier zu Hause mit 122 Millionen Autofahrten pro Tag wird ja dann spätestens in 14 Tagen weitergehen.
Und ja.
Das ist tatsächlich, wie das kann sich kaum einer vorstellen, eine echt heftige Zeit. Wenn du jeden Tag mindestens 2 Stunden ins Krankenhaus musst, dahin gurken musst und da zurückgurken musst, und das nimmt dir Zeit. Ich sage ja, es ist nach wie vor immer noch so, dass ich denke, wir sind hier mit dem Umbau so ein bisschen durch und jetzt kann ich aber, heute Abend kann ich mich mal an den Schreibtisch setzen und irgendwas machen. Nein, kann ich nicht. Ich bin einfach hier immer noch beschäftigt.
Jetzt, ja, ist Ostern jetzt.
Wo meine Frau da ist mit Auspacken, mit Waschen, mit Klamotten waschen und Dinge waschen, die hier im Haus sind, die, von denen sie sich nicht anstecken lassen darf.
Ich meine, jetzt, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt warm geredet, ne? Wir haben ein bisschen um heißen Brei rumgeredet und es war auch nicht unterhaltsam, es war auch nicht lustig. Wir haben die Energie ein bisschen gesammelt für die Main Story und die kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so offen hier ansprechen darf in Zeiten, wo die Menschen ja sehr empfindlich auch so sind, aber ich muss es jetzt ja einfach sagen. Also wir können ja nicht unsere Community anlügen und so. Ist denn jemand da und bist du alleine?
Ich bin ganz alleine.
Okay.
Also hier im Büro.
Ja. Die Topfpflanze.
Die Topfpflanze ist nach oben gezogen, ins dritte, in die letzte Etage, das ist der Erdgeschoss, Mittelgeschoss, oben. Bei Valentina, da ist die Topfpflanze jetzt. Die hatte Angst. Ja, die hat mitbekommen, dass du sie aussetzen willst an die Autobahnraststätte.
Das habe ich, Moment, das muss ich jetzt korrigieren.
Du hast gesagt, du wirst sie wie so einen alten Dackel an der Raststätte. Hast du gesagt?
Das ist ein großes Missverständnis. Was ich gesagt habe, ist Folgendes. Da diese Pflanze ja nachweislich ein bisschen lebensbedrohlich ist für deine Frau in der jetzigen Phase, habe ich gedacht, wir müssen die Chance ergreifen und dieser spektakulären Topfpflanze, vielleicht sagt man einfach jetzt in so einer Situation, wir geben ihr die Freiheit. Und da habe ich gesagt, wo findet die Pflanze besser ihre Freiheit als entweder als Teil einer spektakulären Dekoration im Alsterhaus, wo ich mich bereit erklärt habe, mit der Pflanze ins Alsterhaus zu gehen, sie einfach irgendwo hinzustellen. Alternativ dazu habe ich gesagt, wir könnten sie auch freilassen. Und da bietet sich natürlich zum Beispiel eine Autobahntankstelle an. Denn man weiß, erstens, da ist viel Verkehr. Da sind viele Männer auch, die unter Umständen eine Topfpflanze suchen für ihre Frau, weil sie schlechtes Gewissen haben. Und hinter den Tankstellen ist ja immer die freie Natur. Das heißt, wenn sie dann weg möchte, bitteschön, könnte sie theoretisch gehen.
Ja, aber ich meine, ich warte ja nur darauf, dass ich hier durchs Treppenhaus laufe und ein leises Flehen höre. Denn man soll nicht schlecht über seine Kinder reden. Aber ich glaube, in dem Zimmer meiner Tochter ist die Pflanze doch auch in Gefahr.
Ja, deswegen. Wir müssen das auch mal dann auch dokumentieren, dass wir uns da fair verhalten haben. Nicht, dass der Nabu oder Peter oder Petting oder irgendjemand kommt und da müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall, dass wir nur dafür sorgen, dass die Pflanze, weil wenn sie doch gesundheitlich gefährdend ist, dann muss sie aus dem Haus raus. Das geht nicht anders.
Ja, wir werden sehen. Also ich werde sie beobachten. Ich mache vielleicht mal ein Foto von ihr heute.
Ja.
Setze ich hier mal rein und dann können die Paniker im Publikum auch mal entscheiden, wie es dir denn so geht. Weil ich glaube, sie hat auch unter meiner Beaufsichtigung oder unter meiner Pflege, ich habe sie nicht beaufsichtigt, ich habe sie gepflegt, hat sie, glaube ich, etwas gelitten. Und jetzt, ich weiß nicht, ob meine Tochter es schafft, die Pflanze aufzupeppen.
Wo sind denn ihre Kameraden geblieben?
Es gab keine. Also,
sie war Einzelkind?
Sie war Einzelkind.
Es gab keine. Das erklärt keine einiges. Kameraden.
Ja. Nein. Es gab immer, bei uns gibt es tatsächlich Schnittblumen. Es gibt immer bei uns frische Schnittblumen. Und das hat sich meine Frau auch nicht nehmen lassen. Es gibt auch keine Order, keine haben zu dürfen. Es gibt aber den Satz, seien Sie vorsichtig mit dem Wasser.
Mhm. Mhm. Also weil da was drin sein kann.
Genau. Und wir haben aber jetzt erstmal frische Schnittblumen sind wieder im Haus.
Gut. Sehr gut. Hast du einen Tulpenstrauß bekommen aus der Community?
Nein, bislang nicht.
Ah, könnte passieren. Das steht aber auf dem anderen Zettel. So, dann haben wir das erledigt. Dann ist das nächste Thema ist wichtig, Tournee. Ich habe gehört, es gibt zumindest einige Termine, wo du jetzt absehen kannst in der nächsten, übernächsten Woche, die du machen kannst, richtig?
Ja, ich spiele am nächsten Freitag, glaube ich, in München.
Mhm.
Und zwar im Schlachthof.
Mhm.
Und am Samstag in Saulheim, in Max Pub. Die beiden Termine spiele ich. Warte mal, ich kann mal gucken, ob da noch andere sind. Ich war ja gerade in Rade vorm Wald. Das war sehr schön. Das war ein schöner Abend. Aber es war schon auch schon anstrengend. Ja, sind Herausforderungen. Ich improvisiere sehr viel momentan. So, Saulheim. Und dann ist dran... Ja, dazu möchte ich, weiß ich auch nicht. Bremen ist noch dran und Witten. Ich weiß nicht, ob wir das abgesagt haben oder nicht. Da müsste ich jetzt tatsächlich. Fritz Theater in Bremen, das ist nicht abgesagt, das weiß ich, da spielen wir. Und in Witten, das haben wir auch verschoben. Bremen ist noch. Am 14.
Okay.
Am 14. spielen wir in Bremen. So, das möchte ich erstmal ansagen. Aber das ist ja total toll, dass du daran denkst. Also ich.
Ja, man muss das ja, also das ist ja das Problem ist, dass ich habe immer Leute, die schreiben und sagen, ja, wann welche ist denn, was ist denn und findet es statt und nicht. Ich sage das, Freunde, erstmal ich sowieso nicht, ja, aber auf der anderen Seite, man kann, wenn Kai ja nicht weiß, was nächste Woche passiert, dann kann er ja nicht sagen, ob er nächste Woche spielt. Wenn alles gut geht, dann gibt es jetzt 3, 4, 5 Shows, die safe sind. So, und das muss man aber, wenn du jetzt heute das kommunizierst, dass es nächste Woche stattfindet, kann trotzdem ja noch immer was passieren, dann sind die Leute doppelt enttäuscht, ist auch wieder doof. Also insofern, ja. Das ist eine etwas komplexe Situation. Hast du denn Zeit, dich mit den Themen der Zeit zu beschäftigen, so ein bisschen? Also zum Beispiel jetzt.
Ja, eigentlich ja nicht, aber es gäbe jetzt eins, ich lese manche Sachen an. Also jetzt habe ich gelesen, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Achse des Guten und dem Satz, alles für Deutschland in die.
Ja, ja.
Der Verfassungsschutz ist auf dem Weg.
Ja.
Und beobachtet die. Und ich habe tatsächlich vorhin im Auto, weil ich habe es nur im Wartezimmer, da als so, aber Henrik hat wohl einen Brief verschickt.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, man müsste irgendein Lied machen darüber. Man müsste so mit KI oder so irgendwie so einen lustigen Text machen mit alles für Deutschland ist nicht alles für Deutschland ist für Deutschland, alles ist alles für Deutschland, ist alles nicht für Deutschland, ist alles für Deutschland. Weißt du, so, dass man das total skurril, dass der Satz immer wieder vorkommt. Aber man kann immer sagen, also wir wissen aber nicht, wo er anfängt.
Ja, und die Frage ist ja das. Es ist ja ein Unterschied, grammatikalisch, aber anscheinend nicht mehr in der Bedeutung, zwischen Alice für Deutschland, alle für Deutschland, alles für Deutschland oder alles für Deutschland. Es gibt ja,
oder
es ist ja,
Ali ist für Deutschland.
Oder Ali ist Deutschland. Apropos Ali ist Deutschland, da gibt es ja tatsächlich einen, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn man so ein bisschen, na, du kommst ja nicht dazu gerade, aber wenn man bei Instagram so durchscrollt, ne, dann taucht irgendwann ein Vollspacken auf mit so einem langen Bart, der so ganz ernst redet und der dann solche Sachen sagt wie, willkommen in die Islamische Republik Deutschland, wir haben es geschafft, wir haben hier die totale Macht, wir haben mehr Kinder, Deutschland, Kultur wird sterben, wir werden hier islamische
den
Land mit der Moschee über... Da denkst du, das darf gesendet werden, da kommt kein Verfassungsschutz, da passiert überhaupt nichts, dass der Typ das so sagen darf. Und die Achse des Guten hat ja nichts weiter gemacht als rausbekommen, dass in der Weimarer Republik die SPD den Satz alles für Deutschland auch geprägt hat und hat das entsprechend belegt. Und da sie überhaupt über diesen Satz geredet haben, kam ja schon der Verfassungsschutz. Aber der Vogel darf sowas sagen? Der darf hier reden von Revolution, islamischer Revolution, willkommen in der Islamischen Republik Deutschland. Ist der irre?
Ja, das ist ja, also im Prinzip ist das ja sowieso. Ich bin ja ein Mann, bevor das passiert ist alles und mein Rückzug hier begonnen hat irgendwie, gezwungenermaßen, machte es ja alles den Eindruck, als wenn alles kippt. Als wenn das sowieso keiner mehr ernst nimmt. Aber und das ist auch mein Gefühl, dass diese Wokeness vorbei ist und so. Aber ich hatte ja gesagt, Das wird nicht so schnell vorbei sein, wie die Leute glauben, weil die werden sich mit Händen und Füßen wehren. Und ist das nicht ein Zeichen dafür, dass sie sich mit Händen, weil das ist ja albern. Ich meine, du kannst nicht die Achse des Guten vom Verfassungsschutz beobachten lassen und den da sabbeln lassen, wie du
ja. Und, also, und ja, aber wie, es ist sowieso, ich meine, inzwischen ist wir sind wahrscheinlich das einzige Land der Welt, wo ein Rosenkrieg eines mittelbekannten oder geschmacklosen Ehepaars dazu führt, dass Gesetzesvorlagen geschaffen werden. Ich meine, was da passiert ist und was da jetzt alles rauskommt, was für ein unfucking fassbarer Skandal das ist, was da rauskommt, wie peinlich das alles ist, dass nichts stimmt. Der Spiegel hat hochintelligent, journalistisch wertvoll um den heißen Brei so rumgeschrieben, dass man nicht erkennen konnte, was er eigentlich gesagt hat, aber dass man ein Gefühl bekommen hat dafür, was er sagen wollte. Aber das stimmte alles nicht. Und Sie können auch immer sagen, haben wir nicht geschrieben. Wir haben das nicht geschrieben, dass sie das gemacht hat. Wir haben nicht geschrieben, dass er das gemacht hat. Das haben wir nicht geschrieben. Und das ist jetzt so eine Nummer. Das geht ja jetzt vor Gericht und dann wird entschieden werden müssen, ob sie bewusst so geschrieben haben, dass in der Bevölkerung dieser Eindruck entsteht. Und die nächste Frage ist, ist das beauftragt von HateAid oder in Zusammenarbeit mit HateAid und mit dem Bundesjustizministerium entstanden? Die haben behauptet, es hat nichts damit zu tun. Das ist inzwischen widerlegt worden. Die Bundesjustizministerin hat anscheinend gelogen oder zumindest ihre Sprecher haben gelogen und haben behauptet, es hat nichts miteinander zu tun. Aber der Spiegel ist am 19. März erschienen und am 20. März haben sie sich darauf bezogen. Und es gibt sogar Insta-Filme, wo anscheinend die Bundesjustizministerin mit dem Spiegelartikel da ist. Das heißt, das ist eine wahnwitzige Nummer und in Wirklichkeit ist da einer, den man für seine Absurdität über Jahrzehnte ja gefeiert und hofiert hat, nämlich Christian Ulm und diese Frau, die indisch gelesen wird und die jetzt eine Geschichte erfunden hat und die dann auch mit HateAid gemeinsam Freunde und Verwandte angerufen hat und gefragt hat, ob sie mitmachen und Joko hat als erster geschrien, hier, ich mach mit. Bei der ganzen Geschichte und sich bekennen für eine Seite und so. Und jetzt ist diese Frau Fernandes ja auf Tour. Die ist ja jetzt in jeder Stadt und drin über. Das ist doch so absurd, das kannst du dir auch gar nicht ausdenken.
Also das ist für mich auch ein Zeichen, dass es, du erinnerst dich bitte an diese Corona-Sachen, wo es Leute gab, die gesagt haben, es wird einen Lockdown geben und von der Regierung dann kam, es gibt Gerüchte, dass es Lockdowns gibt, das ist Unsinn und 3 Tage später kam ein Lockdown, wo man damals vielleicht noch gedacht hat, das ist ein Versehen, später aber Leute behauptet haben, das ist ein Zeichen dafür, dass wir so in so eine Art Meinungsdiktatur gehen und dass wir in eine Art DDR 2.0 gehen. Und dieses jetzt hier ist ja eigentlich nicht nur ein weiterer Hinweis, sondern der Beweis dafür, dass es so ist, dass fremde Mächte versuchen, politische Dinge wie eben die Klarnamenpflicht durchzudrücken mit Hilfe von Organisationen und Kunstschaffenden. Wobei man sich natürlich bei dieser Fernandes fragt, was sie an Kunst schafft. Aber okay. Das ist ja immer, wenn man die Leute nicht mag, macht man deren Arbeit schlechter. Aber für mich ist es tatsächlich ein ganz klarer Hinweis darauf, auch, also darauf, dass Meinungen und dass es gesteuert wird und dass man versucht, Gesetze durchzusetzen mit grenzwertigen Aktionen, um es mal so zu nennen.
Und diese Klarnamen-Jongleurin Leonie Löwenherz, die ja gar nicht so heißt natürlich, die hat ja tatsächlich, und deswegen ist vielleicht das der Bezug zur Kunst, die hat ja vorgeschlagen, also man sollte Männer wie Christian Ulm oder sowas alles, die sollte man am C aufhängen und dann auf Marktplätzen und dann öffentlich kastrieren. Und da muss ich sagen, das ist schon Kunst. Also häng mal einen Menschen am Zeh auf, nackt und kastrieren da. Das ist ja ein künstlerischer Akt. Das ist ja nicht einfach Folter oder so. Das ist ja künstlerisch. Leonie Löwenherz ist ja auch ein Künstlername, muss man sagen. Kein Klarname leider. Ansonsten hätte sie schon Post wahrscheinlich. Aber auch da tut übrigens keiner was. Kein Mensch tut irgendwas gegen diese Frau. Keiner verbietet ihr das zu sagen, dass sie das gerne möchte.
Das ist ja sowieso total interessant. Das erinnert mich an den Aufkleber, den du neulich gemacht hast. Der hat es eigentlich für mich, ich schwimme ja immer so ein bisschen nur mit und bin nicht so in der Materie. Aber man fragt sich natürlich schon, dieser ganze Männerhass, was für Männer wünschen die Leute sich denn eigentlich? Also Lappen. Also wie du das sagtest, also die möchten jetzt dann irgendwie so Lappen haben, weil ja, der ist total toll. Ich finde den total toll.
Demnächst bei mir zu erwerben.
Der wäre wirklich tatsächlich doch vor ein paar Jahren wäre das albernes Macho-Gehabe gewesen. Und jetzt ist das aber notwendig.
Ja.
Und ich habe ja mit meinem wirklich guten Freund Michael Kürath telefoniert. Und der hat mir drei Dinge gesagt zu diesem völlig absurden Fall, über den übrigens alle sprechen. Und alle, die darüber sprechen, sagen zu Beginn, eigentlich wollte ich ja gar nicht darüber reden. Das ist interessant. Tietje Nierndorf, das auch, ich komme von Höchstgen auf Stöckchen. Tietje Nierndorf, den ich ja eigentlich sehr schätze, guckt mit Gedanken schwer in sein Handy und sagt, was sagt uns dieser Fall? Wir Männer müssen unser Handeln überdenken. Einen Scheiß müssen wir.
Ich verstehe einen überhaupt. Scheiß müssen wir.
Das ist, wir müssen den Scheiß gar nicht. Nichts müssen wir.
Nein.
Und das ist auch so, was bist du denn für ein Lappen? Das ist so, du kannst in deiner Ehe, kannst du bedenken, was du möchtest, verhalte dich einfach vernünftig. Denn letztendlich ist dieser ganze, das ganze Ding, was die da aufgebaut haben, das ist ein asozialer Krach zwischen zwei geltungssüchtigen Eheleuten und das interessiert mich nicht. Und wenn es da ein Problem gibt, sollen die zum Rechtsanwalt gehen und ein Gericht beschäftigen und ansonsten können sie sich die Köpfe einschlagen.
Von mir
können sie sich auch am Zeh aufhängen und sich gegenseitig kastrieren. Die sollen mich nur damit in Ruhe lassen.
Ja, vor allem dieser Irrsinn, dass er gerne, ich meine, er hat ja irgendeinen Fetisch mit seiner Frau anscheinend, dass er sozusagen man muss ja vorstellen, also dass man im Namen seiner Frau mit Menschen, die mit seiner Frau Telefonsex führen wollen, Telefonsex hat, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken. Das ist ja fast eine Komödie. Das ist ja fast die Vorlage für einen zukünftigen Film. Ich rufe an bei Männern, also erstmal animiere ich Männer, die meine Frau geil finden sollen, dass sie geil finden, dann schreibe ich die anderen, schicke ich Bilder, wo nicht meine Frau drauf ist, sondern jemand, der so ähnlich aussieht. Das ist bei meiner Frau schwerer als bei einer Inneren wahrscheinlich, weil du nimmst halt irgendeine Inneren, das merkt ja keiner. Und auf jeden Fall, dann sind die da geil und dann telefonieren die, diese Männer, die meine Frau geil finden, mit mir und ich verstelle meine Stimme, was soll die Scheiße?
Da bin ich tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, was da abgegangen ist.
Ich kann es genau, es ist ganz einfach eigentlich. Also stell dir vor, du nimmst Bilder von deiner, also du nimmst Bilder von Frauen, die nackt sind und so ähnlich aussehen wie deine Frau. Die schickst du mir.
Ja.
Animierst mich, Telefonsex zu haben. Ich denke, es ist deine Frau, aber ich habe mit dir Telefonsex. Das haben die sozusagen gemacht. Und er hat, hieß es erst, Deepfake-Bilder erstellt, hat er nicht, sondern hat einfach Bilder, die so ähnlich, eine Indere, irgendeine indisch aussehende Ische hat er genommen und hat die dann verschickt. Und hat das so aussehen lassen, wie als wäre das von, also hätte Colin gesagt, hallo. Ich meine, das ist einfach eine Arschlochnummer.
Ja, ebenfalls, aber das, was ich meine. Und Arschlöcher gibt es immer. Also da kommt ja wieder meine Erfahrung. Ich möchte jetzt nicht wieder mit meinen alten Pornokino-Stories rauskommen, aber die Pornokinos, in denen ich als abgesoffener Entertainer ja dann auch mal war und auch, naja, also ich habe ja da viel Zeit verbracht in meinem Koksrausch und was weiß ich, da waren genau die Leute drin auch. Da waren alle Leute drin, aber eben auch die, die die Moral hochhalten.
Ja.
Weißt du, LGBTQ-Aktivisten, um jetzt mal keine Namen zu nennen, ne? Da gingen lange Dürre durch. Also, wo du genau weißt, das sind die, die jetzt sagen, Toleranz kann man auch lernen. Kann man auch. Man muss einfach ja, also die Leute, die jetzt verurteilen, ich will jetzt nicht behaupten, ich hätte Joko und Klaas im Pornokino getroffen, aber solche Leute trifft man eben auch in Pornokinos. Keiner ist gefeit, keiner hat die Moral gepachtet. Und deshalb ist mir das scheißegal, was dieser Ehegatte mit seiner Ehefrau da macht. Und wenn das was Furchtbares ist, dann soll die sich dagegen wehren. Und aber zurück zu Michael Kürath. Wenn die sich dermaßen als Opfer hinstellt und sagt, sie ist virtuell vergewaltigt worden, dann sagt Herr Kürath, er begleitet ja vergewaltigte Frauen. Und bei vergewaltigten Frauen sagt er ist immer, bleibt das Trauma oder die Traumata der Geräusche, die die Täter von sich gegeben haben, die Bewegungen, die sie gemacht haben und der Gerüche, die sie hatten. Das sind die Traumata, die Vergewaltigungsopfer meist nicht loswerden. Die hat aber doch diese Fernandes gar nicht erlebt, weil die Das insofern, man soll doch sonst immer nichts mit allem vergleichen. Man soll sich nicht zum Opfer machen oder Opfer benutzen. Aber in diesem Fall passiert doch genau das. Die benutzt andere Vergewaltigungsopfer, um sich auf deren Stufe zu heben.
Ja, und sie hat von sich erotische Bilder ja haufenweise gemacht, Maxim, GQ, whatever. Das heißt, sie hat ja schon mal das, was sie jetzt, also sie fühlt sich ja so furchtbar angegriffen, dass sie ein Lustobjekt, ich sag mal so Deutsch, Wix-Vorlage, ja, sie fühlt sich sozusagen missbraucht als Wix-Vorlage. Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen anders. Männer, die sie attraktiv finden, benutzen sie als Wix-Vorlage. Das ist genau das gleiche wie Maxim und GQ. Ich sage nicht, dass jeder, der diese Zeitung liest, eine Wix-Vorlage braucht, aber tatsächlich ist doch das, dass das passiert, wenn du dich so abbildest, dass das passieren kann. Das sind nicht alle und nicht immer, aber es ist eben so. Und abgesehen davon, die Leute aus dem Joko- und Klaas-Umfeld, die sich nicht melden, wissen, warum sie sich nicht melden.
Ja. Es hat sich geklingelt. Sekunde, ich muss eben runter.
Ja.
Kannst du mal weitermachen?
Liebe Freunde, dann mache ich weiter. Ich nehme mal hier ganz kurz meine Glücksorakelbox raus. Denn auch ihr sollt daran teilhaben an einem schönen Glücksorakel. Macht das mal auf. Ich mische das. Das ist euer Osterorakel. Pass auf, ich ziehe eine Karte heraus und lese euch jetzt euer Glücksorakel für Ostern vor. Glücksorakel. Wartest du gerade auf etwas? Dann habt noch ein bisschen Geduld. Nur Unkraut wächst schnell. Und du bist natürlich eine wunderschöne Blume. Freunde, ich weiß es nicht. Also wenn es das nicht ist, dann weiß ich es nicht. Ansonsten, was liegt heute noch an? Heute liegt noch an, dass ich mit meiner Community ganz viele Gespräche führe, weil ich habe festgestellt, dass es Menschen gibt, die man nur aus dem Netz kennt, die hier in der Community bei uns drin sind, die hier auch hier bei uns in unserer Community auch sind, die unfassbare Geschichten zu erzählen haben. Wenn ihr mal guckt auf meinem Kanal, dann seht ihr das, die Gespräche, die ich da geführt habe, wie Menschen, was Menschen erlebt haben in ihrem Leben und wo sie heute stehen und was, zu was das alles geführt hat. Das ist so irre und das ist so berührend. Und diese ganzen, ganz normalen Menschen, die hier bei uns sind, die Politik kennt die nicht mehr. Meine Inspiration war eigentlich, dass ich gedacht habe, okay, die Politiker sind so weit weg von der Welt, die wissen nicht, was normale Menschen sind. Die haben damit nichts zu tun. Die meisten von denen haben weder was gelernt, noch was geleistet, noch haben sie irgendwas abgeliefert, außer irgendwie ein bisschen quatschen. Diese ganze Selbstinszenierung ist inzwischen zum Handwerk erkoren worden. Das hat ja auch mit Internet und Instagram und sowas alles zu tun. Und die wissen nicht mehr, was das ist, was ein Menschenleben ist, was Arbeit ist, was Erfahrung ist, was jeden Tag schwielige Hände haben ist, was ein Soldat leisten muss, was danach passiert. Wisst ihr, was passiert, wenn Soldaten aus dem Krieg kommen, aus Afghanistan zurückkommen, was mit denen hier passiert in Deutschland? Hört euch das an, was der Stefan erzählt hat. Habe ich heute gerade ein Interview gemacht. Das ist so berührend und so erschütternd und so ungerecht. Wahnsinn. Und diese ganz normalen Geschichten, die nehme ich deswegen auf mit Menschen, die eben da Lust zu haben, weil ich finde, dass wir alle viel mehr Respekt haben müssen voreinander und vor anderen Menschen. Und gerade hier im Internet. Im Internet ist man so schnell dabei und sagt, ja, ihr Idiot oder du machst nur Scheiße oder wie sieht das denn aus oder wie kann das, was bildet der sich denn ein? Und ich habe eine andere Meinung, deswegen ist der ein Idiot, ja, zum Krieg oder zu irgendwelchen Themen. Die Leute, die über Krieg reden, egal ob im Irak oder im Gazastreifen oder an der russisch-ukrainischen Front, die haben von Krieg gar keine Ahnung. Deren Perspektive Krieg ist, dass sie mal im Kino waren und haben im Westen nichts Neues gesehen. Wenn sie wenigstens das Buch gelesen hätten von Jean-Remy Remarque, wenn sie wenigstens das Buch gelesen hätten, dann hätten sie eine ungefähre Vorstellung, wie es im Ersten Weltkrieg war. Und ich sag mal so, das war nichts gegen heute. Da war es noch Mann gegen Mann. Da zählte am Ende noch derjenige, der irgendwas unter Umständen besser konnte, besser schießen konnte, besser im Nahkampf war und sonst irgendwas. Aber hier ist es so, dass da fliegen Drohnen rum, die dich einfach auslöschen und du hast keine Chance. Und diese Geschichten zu hören von diesen Menschen und dann zu sehen, was Krieg wirklich bedeutet in der heutigen Zeit, das können diese Menschen, die über Krieg reden, die ganzen Journalisten, die haben davon keine Ahnung. Und sie haben, weil sie so reden, wie sie reden und weil sie das sagen, was sie sagen, auch keinen Respekt vor Menschenleben. Insofern, guckt euch das gerne an. Das sind tolle und wirklich ergreifende Gespräche.
Wo
Das war
warst
jetzt ein Werbeblock, ich habe hier einen Werbeblock gerade gemacht.
du? Aha, und?
Ja, ich habe erzählt, dass ich mit meiner Community Gespräche führe, dass ich einzelne Menschen interviewe sozusagen über deren Leben. Und ich habe gerade heute ein Interview mit Stefan, den du auch kennst,
Ja.
geführt. Und das war so, dass da hörst du, also was in so einem Menschenleben alles passiert, ist wirklich Irrsinn. Und dass dann Leute sich hinstellen und mal eben so sagen, ja, der ist ein Idiot oder so, ne? Oder der hat Unrecht, weil er eine andere Meinung hat oder so. Das ist so respektlos und man sollte wieder lernen, den Menschen erstmal kennenzulernen, bevor man ihn beurteilt. Das war meine Botschaft.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja heute, wo du mir, ich kam nur bei Drohnen rein und so. Und das, heute wird ja alles unpersönlich, sogar der Krieg. Man steht sich halt nicht mehr gegenüber.
Weißt du, was die Chinesen haben? Das ist kein Witz jetzt. Die Chinesen haben Kriegsroboter, die gegeneinander antreten.
Ich hab's gesehen.
Das ist so irre. Und das dauert nicht mehr lange. Und wenn die programmiert sind, also wenn der Kriegsroboter programmiert ist, bring den Herrn K. Ray um, dann hört der nicht auf, bevor du tot bist. Der macht alles. Der kann auch alles. Der kann auch alles besser. Der rennt einfach auf die Bühne, pam, bum, bat, vorbei. Das kann man sich gar nicht vorstellen, sowas.
Ja, wer weiß, wie das wird. Kennst du Mark Friedrich?
Ja, das ist klar, ja.
Also ich habe mich auch mit ihm gar nicht so beschäftigt. Ich weiß nur, dass der zu Corona irgendwie Vorhersagen gemacht hat, die wohl nicht ganz unklug waren. Stimmt das?
Ja.
Und der hat neulich gepostet, ich mag falsch liegen, aber irgendwas passiert. Irgendwas wird passieren. Er hat sich aber nicht geäußert, was er meint. Und nach meinen Spekulationen im Netz, und ich bin ja momentan spekulativ unterwegs, weil ich nicht in die Tiefe gehe, gibt es zwei Dinge, die befürchtet werden, die auf uns zukommen. Da würde mich interessieren, welche du für wahrscheinlicher hältst. Das eine ist eine zweite Pandemie, also eine neue Pandemie. Das zweite ist ein Energielockdown.
Also Pandemie scheidet für mich aus. Und zwar deswegen, weil in Deutschland ja schon ein Drittel sich entzogen hat. Und die anderen, das zweite Drittel, die haben gemerkt, dass sie verarscht worden sind, können es nur nicht zugeben. Und die letzten Fanatiker, die machen das sowieso. Aber die sind ja gerade beschäftigt damit, gegen Männer zu protestieren, für CO2 zu kämpfen und sonst irgendwas. Das heißt, die müssen nur umsatteln. Also siehst du das an Hanja Luisa Doppelmoral Neubauer, die ja früher eingetreten ist für Klima. Und jetzt hat sie umgeschwenkt direkt und ist 1:1 jetzt die beste Freundin von Colin Fernandes in dieser Demonstration gegen Männer und sowas alles. Also mit diesen ganzen peinlichen Geschichten. Das macht alles Luisa jetzt.
Aber darf ich da mal einhaken? Ja. Meinst du, dass diese Leute es deshalb machen? Also ist es wieder so einfach, dass diese Leute diese eigenartigen Meinungen und Ansichten nur aus Geltungsbewusstsein, Macht, Wunsch und finanziellen Gründen machen?
Ja. Und sie machen es aus, also das Erste ist die Macht. Also du siehst an Luisa Neubauer zum Beispiel, ne, als sie gekämpft hat fürs Klima, da hat sie immer ganz niedlich ausgesehen, so ganz niedliche Haare und niedliche Kleidung. Und weißt du warum? Weil, wenn sie so niedlich aussieht, dann wird sie, weil erwachsene Männer, die Konzerne führen, haben erotische Fantasien. Und dann laden sie das kleine Mädchen ein und finden das irgendwie ganz geil, dass die bei ihnen ist. So, da ist sie so rumgelaufen, weil für Klima zu kämpfen mit den großen Herren in der Politik und in der Wirtschaft sprechen, dazu muss man ein bisschen geil sein und ein bisschen rauskitzeln, dass sie alle so ein bisschen geil darauf sind, dass kleine Mädchen vielleicht irgendwie anfingern zu können oder so. So, jetzt ist sie aber auf der Seite der Frauen, die gegen Männer kämpfen. Und Ratze, kannst du sehen, Ratzefatze hat sie ölige, strähnige Haare, die ihr so vom Kopf hängen und kleidet sich in Sack und Asche, damit die Frauen, die auf ihrer Seite jetzt sein sollen, damit die sie nicht als weibliche Konkurrenz sehen. Und deswegen, sie macht sich mit Absicht hässlich. Die Alte ist so abgewichst, da fällt mir nichts mehr zu ein. Du hast an der Sekunde, wo sie auf Colin Fernandes gekommen ist, hat sie sich die Haare strähnig und fettig nach unten. Ich meine, gut, sie hat zu Hause Mr. Mini-Pli sitzen hier, der hat aber fair moderiert da. Sie hat natürlich einen totalen Waschlappen da hängen, ist egal, deswegen ist sie,
das
also, egal
ist
wie sie ist.
Wirklich mega laut.
Ja, so, und jetzt, dann tritt sie vor die anderen Frauen, wir müssen kämpfen für die Frauen, und schon sagen die Frauen, die Alte sieht da noch mehr scheiße aus als ich, der glaube ich das. Das ist eine ganz abgewichstes Machtspiel, die will nur eins, die will Macht. Die findet das geil, da oben zu stehen. Genau wie der Rest ihrer, weil sie kommt ja aus dem Remsmarklein, die fanden das auch geil, die Besten zu sein. Nur halt mit der anderen Art. Die wollten halt Zaretten verkaufen. Ist okay.
Aber gut, also du glaubst...
Ich glaube nicht an die Pandemie.
Du glaubst an
aber ich glaube an diesen Energielockdown. Ich glaube, dass sie das versuchen werden, weil das wieder eine Möglichkeit ist, uns einzusperren, zu kontrollieren. Und weil es sowas ist, was... wie soll ich sagen, weil es die Nachrichten kontrolliert. Also jeden Tag diese Energienachrichten, heute gibt es wieder ein bisschen Benzin, da kannst du die Menschen mitführen. Genau wie bei der Pandemie, wo es dann plötzlich Inkubationszeiten und wie hießen diese komischen Raten, die es da gab und sowas alles. Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube aber, dass die Klientel, diese 3,8 Millionen, die hier neu dazugekommen sind, und die Menschen, die die Schnauze voll haben, which ist ein Drittel der deutschen Bevölkerung, die werden dann zur Selbstjustiz greifen. Es wird wieder Benzindiebstahl geben, jeder wird ein Nummernschild haben, einen mit einer geraden, einer mit einer ungeraden Nummer, damit man jeden Tag fahren kann, damit das nicht mehr messbar ist und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Deutschland dann in eine Revolutionsphase kommen wird. Und diese Revolutionsphase wird, wie das schon bei der Pandemie war, gesteuert von den Migrationshintergründlern und den Leuten, die Kriegs- und Krisen erfahren sind. Und nicht von den Waschlappen.
Also das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Was wird kommen? Weil ich merke auch, das wissen wir schon seit Corona, nichts ist so, wie es gestern war. Also irgendwie, seitdem ist ja alles im Umbruch und alles ändert sich. Ein weiteres Indiz dafür, wie schlecht es eigentlich um die Zeit steht, war gestern einkaufen bei Penny. Ich gehe eigentlich immer mal zu Penny. Weil ich ja hier den Haushalt auch schmeiße. Aber gestern, ich weiß nicht, was gestern passiert ist. Ich fand furchtbar viele Produkte, die ich nicht gekauft habe, die ich nur gesehen habe, irrsinnig teuer.
Irrsinnig teuer.
Kleine Mengen, also kleinere Mengen. Das ist mir aufgefallen, zum Beispiel beim Ofenkäse. Kennst du den Ofenkäse von Penny? Der war früher so. Ich habe den auch in so gekriegt. Für 4,99, aber nur in so einem Seitenregal. In dem Hauptregal, in dem der früher stand, steht er jetzt und ist so. Aber wirklich, das ist nur die Hälfte, wenn nicht noch weniger. Und der kostet 3,99.
Und das gibt's über alle Produkte hinweg. Und jetzt kommt ja noch eins obendrauf. Die Kernbegründung ist alles teurer geworden, weil es geht nur um Energiekosten. Die Energiekosten machen alles teurer, weil alles teurer transportiert werden muss, weil alles teurer hergestellt wird. Die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung ruiniert systematisch das Land. Das nächste, was sie machen werden, ist die Mehrwertsteuer erhöhen, weil das automatisch Milliarden reinspielt. Und das ganze Geld geht nicht drauf für die Verbesserung Deutschlands. Es geht drauf für den letzten Dreck, für irgendeinen Krieg, mit dem wir nichts zu tun haben, von einem Land, das mit uns nichts zu tun hat, für irgendwelche Spenden im Ausland, für irgendwelchen Schrott. Es ist eine absolute Katastrophe. Es ist vorsätzlich dieses Land an die Wand fahren.
Aber und warum?
Warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil sie einfach nur eins wollen. Sie wollen heute Geld kassieren. Sie wollen heute Macht haben. Sie wollen heute was machen. Und sie haben kein Rezept. Und sie kriegen es nicht. Sie sind einfach unfähig. Es ist eine Frage von Unfähigkeit. Und du musst eigentlich jetzt mit allem aufhören. Aber Herr Merz kann das nicht, weil wenn Herr Klingbeil Nein sagt, ist Herr Merz weg. Und Herr Merz möchte nicht weg sein, er möchte gerne weiter Kanzler sein.
Aber Sie legen doch alles in die Waagschale, Sie schmeißen alles in die Waagschale.
Ja.
All Ihre Macht sowieso. Meinst du, dass die, naja, es geht halt langsam, ne?
Also ja, klar, es kann sich ja in Deutschland keiner vorstellen, dass wir im Elend sind. Das kann sich keiner vorstellen, außer die 3,8 Millionen, die gerade aus dem Elend hergekommen sind. Die wissen genau, wie es geht. Und es gibt in Hamburg aus dem Ministerium von Herrn Grote hier, vom Innensenator, gibt es eine klare Analyse. 6 Stunden Stromausfall fängt die Krise an, bei 12 Stunden und 24 Stunden Stromausfall werden die Menschen, die Kriegs- und Krisen erfahren sind, die ganzen Läden ausrauben, als erstes die Luxusboutiquen und sowas. Also sie werden einfach alles machen. Die Polizei hat keine Chance. Die Polizei wird dann anfangen, Politiker zu schützen. Uns werden die nicht schützen. Wir sind im Arsch. Ja. Du kannst eins machen, du kannst zusehen, dass du schnell ein paar arabische Witze drauf hast, um von deinem Balkon aus dann die einfallenden Molukken zu unterhalten.
Ich habe noch einen schönen Satz für dich. Also das ist ja vielleicht, weil ich ja immer nicht so viel beitragen kann, aber vielleicht anstoßen kann mit dem, was mich so umtreibt. Es gibt noch einen Satz, an den ich gerade momentan denke. Und das ist völlig wertungsfrei. Ich sage diesen Satz einfach. Nehmen wir mal an, es würde alles unsicher werden. Es würde alles, was es ja schon ist auf dem Weg, weil wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Das sicherste Land, um sich drin aufzuhalten, ist Amerika. Ich denke manchmal, hättest du das Geld, wärst du unabhängig und würdest in den Besitz einer Green Card kommen können, dann würdest du doch nach Amerika abhauen, da passiert dir doch nichts.
Also Kirsten und ich hatten das ja alles. Wir haben das ja probiert, vor ein paar Jahren nochmal wieder zu reaktivieren. Das geht nicht, du musst das neu beantragen. Also meine Firma ist eine LLC, ist sowieso schon in Amerika und das ist genauso. Amerika hat einen Riesenvorteil. Amerika ist groß und Amerika ist grunddemokratisch und der Freiheit verschrieben. Und die Freiheit ist in Amerika ein ganz anderer Begriff als bei uns. Bei uns ist das ein Begriff, der zur Disposition steht. Also sowas wie unsere Demokratie gibt es in Amerika nicht. Da gibt es nur Demokratie. Und die ist definiert. Und es gibt auch nicht unsere Freiheit. Es gibt da die Freiheit.
Ja, auch nicht. Also das nee. Will ich auch mal ganz klar sagen.
Das ist alles, das ist
in diesem Land überhaupt nicht frei.
Null.
Jetzt braucht mir auch keiner kommen, da muss man nach China gehen. Ich fühle mich überhaupt nicht frei hier.
Deswegen ist Amerika ist mit Sicherheit ist eine Option, also nicht jeder Bundesstaat und sowas alles, aber ist, klar, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich auch meine Sendung kann ich auch von da machen. Das
ja, ist aber halt zeitlich. Guck mal, Amerika kann Amerika angegriffen werden, frage ich jetzt mal ganz
nach. Ja, na klar.
Iran da eine Atombombe reinschmeißen.
Ja, klar.
Aber wenn jemand dieses Land angreifen würde, würde das was bringen? Ich glaube, das sicherste Land wäre doch Amerika, oder nicht?
Ja, oder weiß ich nicht, wie es mit China ist.
Aber in China bist du nicht frei. Da bist du.
Nee, aber das kennst du ja schon, das Gefühl der Unfreiheit. Ja.
Da musst aber auf jeden Fall einfach nur einreden, du wirst nicht technisch überwacht, du wirst beschützt.
Ja, beschützt, genau. Ja. Ich habe eine schlechte Nachricht.
Du musst aufhören. Hm.
Ja. Ich bin 14 Minuten sozusagen über dem Termin, den ich eigentlich hatte. Die Frage ist also, ob du noch kurz weitermachen möchtest.
Das könnte ich ja. Ich könnte ja noch ein bisschen weitermachen. Also, ja, ich mache auch nicht mehr viel. Also, irgendwie. Ich habe mir nicht noch auf der Uhr, dass ich Yvonne noch mal eben rufen wollte, um noch mal abzuklären, welche Termine wir denn wirklich machen wollten.
Ja, aber mach das doch. Das kannst du. Das ist doch ein schöner Live-Event, dass du jetzt Yvonne rufst.
Ja.
Und dann klärst du diese Termine und alles das sieht man hier live und in Farbe. Und in der nächsten Woche gibt es wieder einen nicht reingeschobenen, sondern einen richtig ehrlichen, anständigen, tollen Podcast. Ist das nicht schön?
Ja, ist es auch. Und ich wünsche dir viel Vergnügen und viel Spaß bei all dem, was du jetzt tust.
Dankeschön. Wir sprechen.
Danke
bis dann.
Zeit.
Jo, tschüss.
So, ja, nun sind wir alleine hier. Das haben wir ja auch noch nie gehabt. Da oben blinkt übrigens diese schöne Figur, die ich geschenkt bekommen habe. Das ist so das erste Teil, was in diesem Büro jetzt stehen wird. Da wird noch, werden noch Dinge zukommen. Ja, und dieses Büro wird ja mein neuer Streamingraum. Aber jetzt habe ich mir überlegt, hole ich mal eben Yvonne und frage sie mal eben, welche Termine wir denn eigentlich jetzt spielen. Alle Informationen dazu findet ihr aber auch auf der Website. Nee, also da sind immer die frischen Termine drauf. So, ich bin sofort wieder da. Yvonne, kannst du mal kommen, bitte? So, jetzt kommt die Yvonne ins Bild. Naja, sie kommt nicht ins Bild, das möchte sie ja immer nicht. Naja, du könntest ja wenigstens eben einmal rüberwinken und Hallo sagen. Nee, das sieht ja keiner. Mal ganz kurz. Wir haben eine Frage, also ich habe eine Frage. Boris ist schon weg.
Wo bist du denn?
Boris ist schon weg. Da. Das ist Yvonne, für die Leute, die sie nicht kennen. Welche Termine spielen wir jetzt?
München.
München.
Saulheim.
Saulheim.
Magdeburg.
Magdeburg.
Bremen.
Bremen. Okay, also die Termine stehen München, Saulheim, Magdeburg und Bremen. Das sind die Termine, die wir spielen. Ansonsten, was soll ich euch noch sagen? Also ich habe hier ein riesiges Paket, zwei riesige Pakete stehen unten mit Dingen, die hier im Laufe der letzten 9 Wochen gekommen sind. Da sind auch Briefe bei. Und ich habe das alles an die Seite gepackt und nehme das alles einzeln vor und werde noch das ein oder andere hier erwähnen. Ich kann nicht alles erwähnen, das ist einfach alles zu viel. Aber nicht, dass jemand denkt, hier ist irgendwas nicht angekommen oder so, das werdet ihr alles noch erfahren. Ich danke für eure Zuschriften und ich danke auch für eure Spenden. Und wenn ihr das hier alles unterstützen wollt, was Boris macht und was ich mache, den Podcast, dann findet ihr den Link da unten drin. Das wäre sehr schön, weil die Zeiten werden nicht unbedingt besser. Das merkt man ja auch am Drumherum, wenn man so durchs Land marschiert. Aber eben auch für die Zuschauer nicht. Also es muss keiner für irgendwas Geld spenden, muss nicht. Nur wenn jemand einen Euro über hat, der soll das tun. Ich danke nochmal für die Spenden auf meinen für GoFundMe, die mir quasi in der Organisation, was die Shows betrifft, die ich absagen musste und ja auch noch einige absagen werden müssen muss, ja, dafür ein weiteres Mal Dankeschön sagen und für den Respekt, den ich von euch erhalte, denn das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich auch, ist mir sehr nahe gegangen. Die ganzen Schläge der letzten Jahre von zeitgeistesgestörten Theaterbesitzern und Kollegen wurden ausgeglichen durch euren Support, durch die Aufrufszahlen in diesem Podcast. Und wenn das mal mehr sind oder mal weniger, ich glaube, jetzt haben wir irgendwie 9.000 gehabt, wir hatten aber auch schon 12.000. So ist das ein Kommen und Gehen und das ist auch gut so. Wir passieren hier in diesem Podcast nichts, um mehr Klickzahlen zu haben oder mehr Geld zu verdienen oder mehr. Wir machen das, was wir gerne machen wollen und das, was uns berührt. Und ich und Boris oder Boris und ich hoffen einfach nur, dass ihr Spaß dran habt. So. Nächste Woche wird der Podcast ganz, naja, ich will noch nicht zu viel sagen, aber ich hoffe, er wird dann doch wieder ein bisschen meinungsfreudiger und wir kommen langsam hier von Umbau, Gesundheitsproblemen, Zähnen weg, mehr zum Tagesgeschehen. Ich weiß, es gab einen Eintrag unter den Kommentaren, ich lese ja die Kommentare und an dieser Stelle auch Dankeschön für die vielen, vielen, vielen Komplimente, die guten Wünsche, durchhalten. Letztes Mal die Main Story mit den Zähnen ist ja auch super angekommen. Ich erinnere mich, die schlechten Sachen bleiben ja immer hängen. Ein Kommentar ist hängen geblieben. Nee, also wir schon wieder kein nichts zum Zeitgeschehen. Bis September kann ich nicht warten. Tschüss. Ja, also ich kann immer nur das machen, was ich derzeit machen kann. Und das war auch das hier. Ihr merkt, ich komme so ein bisschen ins Hakeln. Für mich auch eine eigenartige Situation, hier ohne Boris ganz alleine zu sprechen. Das wird sich aber ändern, wenn das hier alles fertig ist. Dankeschön und tschüss. Nochmal im Namen von Boris und okay. Tschüss.